Wir haben ja ziemlich genau vor einem Jahr bereits telefoniert und haben über die Situation und auch vor allen Dingen über die Auswirkungen der Corona-Pandemie für Drogenkonsumentinnen und Konsumenten und aber auch für Menschen mit Suchterkrankungen, die zum Beispiel Unterstützung und Hilfsangebote aufsuchen, gesprochen. Und Sie haben da ja die Befürchtung geäußert, dass sich eben aufgrund von Isolation, Vereinsamung, aber auch Schließung von Einrichtungen und Angeboten beziehungsweise ja, beschränkten Angebots von Unterstützungsmaßnahmen und Ähnlichem, dass sich die Situation für Drogenkonsumenten und Suchterkrankte verschlechtern wird. Ist denn Ihre Befürchtung wahr geworden?
Die Befürchtungen sind zum Teil so eingetroffen, wie wir die auch erwartet haben. Genau. Also das heißt, bedingt durch die Corona-Pandemie gab es natürlich so eine Vielzahl an Auswirkungen, natürlich für die gesamte Gesellschaft, aber natürlich auch ganz speziell für den Bereich der Suchthilfe und natürlich für den Bereich der betroffenen Personen.
Nun wurden in den vergangenen Tagen auch die neuen Zahlen zur Kriminalitätsstatistik veröffentlicht und da sind ja immerhin die Zahlen aufgegriffen worden, die natürlich in irgendeiner Form Drogenkonsum in Verbindung mit polizeilichen Ermittlungen irgendwie abdecken. Das heißt, immer dann, wenn zum Beispiel halt eben ja Menschen von Polizei kontrolliert wurden oder halt eben es zu Anzeigen kam oder eben zu Beschaffungskriminalität oder Ähnlichem. Und da ist es ja auch so, dass da auch die Zahlen zugenommen haben. Also sowohl was der Konsum, aber auch damit ja verbundene Kriminalität betrifft, vor allen Dingen auch im Bereich von Crystal Meth und Cannabis. Schaut man sich aber die Zahlen der vergangenen Jahre an, dann findet ja ein stetiger Zuwachs der Drogendelikte oder der erfassten Drogendelikte statt. Dann kann es ja jetzt nicht nur an Corona liegen. Welche Erklärungen haben Sie denn da aus Sicht der Suchthilfe?
Genau, die Kriminalitätsstatistik wird ja jedes Jahr durch das Innenministerium veröffentlicht und die statistische Auswertung und Erhebung ist uns nicht bekannt. Das muss man vorab erstmal sagen. Das heißt, wir wissen nicht, wie genau diese Zahlen zustande kommen und wie die am Ende auch dann so niedergeschrieben werden. Innenminister Meyer, der die Zahlen ja präsentiert hat in der Pressekonferenz letzte Woche, hat ja gesagt, die steigenden Zahlen heißen nicht, dass die Gesamtentwicklung negativ ist, sondern die Polizei und die Justiz, die diese Zahlen ja aufnehmen, bekommen einfach mehr mit und können somit eben das Dunkelfeld mehr erhellen. Und das teilen wir genauso. Das heißt, unsere Vermutung ist auch, dass einfach die Polizei beziehungsweise die Ordnungsbehörden mehr Initiativen gezeigt haben in der Strafverfolgung und dementsprechend die Zahlen tatsächlich im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen sind. Aber man muss, Sie haben eben gesagt, der Trend von 2016 ist aber nicht insgesamt ein steigender Trend zu erkennen. Das heißt, es sinkt und erhöht sich, aber im Vergleich zum Vorjahr ist es trotzdem eine starke Steigerung. Und was andere Ursachen sind, lässt sich schwer sagen. Fakt ist auch bedingt durch die Corona-Pandemie, um bei dem Thema zu bleiben. Wenn jetzt einfach Personen natürlich auf der Straße stehen und da ein auffälliges Bild abgeben, ist das natürlich in der Pandemiesituation auffälliger als vor der Pandemie, wo viele Personen ja auf der Straße waren. Und damit hat die Polizei wahrscheinlich eher Verdachtsmomente aufgenommen. Das könnte ein Grund sein, vielleicht für die erhöhten Fallzahlen. Aber ansonsten, wie gesagt, muss man natürlich auch noch abwägen, wie die repressiven Maßnahmen ausgesehen haben und wie die Kontrollen ausgesehen haben. Aber da haben wir keinen statistischen Hintergrund dazu, kein Wissen dazu.
Stichwort repressive Maßnahmen. Natürlich können in der Polizeistatistik, in der Kriminalitätsstatistik nur die Leute auftauchen, die ja strafbare Sachen in Verbindung mit ihrem Drogenkonsum irgendwie machen. Es gibt natürlich aber auch noch Suchterkrankte oder Drogenkonsumenten, die natürlich nicht polizeilich auffallen, die aber eben zum Beispiel Unterstützung, Beratungsangebote und Ähnliches in Anspruch nehmen. Können Sie denn da auch mit Blick auf die Zahlen irgendwie feststellen, dass in den vergangenen Monaten, in dem vergangenen Jahr da auch ein erhöhter Bedarf an Unterstützungs- und Hilfsangeboten für suchterkrankte Menschen bzw. Drogenkonsumenten hier in Thüringen bestanden hat?
Also der Bedarf ist auf jeden Fall gegeben und der muss auch erhöht werden und intensiviert werden. Das auf jeden Fall. Inwiefern wir den in Zusammenhang mit der Kriminalitätsstatistik stecken können, müsste man hinterfragen. Fakt ist, es gibt eine hohe Fallzahl. Es gibt einfach sehr, sehr viele, die sich im illegalen Drogenbereich aufhalten. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn diese Personen auch irgendwie Eingang in die Suchthilfe finden würden. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, da müssen die Angebote, gerade die niedrigschwelligen Angebote von der ambulanten Suchthilfe, gerade auch Suchtberatungsstellen, flächendeckend ausgebaut werden. Das heißt, mehr untersetzt werden mit Personenanzahl, mit Mitarbeitern, Fachpersonen, genauso auch Erreichbarkeiten. Zum Beispiel auch flächendeckendere Versorgung. Viele müssen mit dem öffentlichen Verkehr zu den Suchtberatungsstellen fahren, was natürlich im ländlichen Raum, gerade in Thüringen stark geprägt, nicht immer so einfach ist. Und jetzt in der Corona-Zeit wurden viele Telefonberatungen auch unternommen. Das war auch recht erfolgreich und wurde auch sehr begrüßt von beiden Seiten, sowohl von den Professionellen als auch von den Betroffenen. Jedoch ist es bei so einem Erstgespräch häufig nicht so positiv, das über ein Telefon zu unternehmen, anstelle von einem Face-to-Face-Beratungsgespräch, wo man ja doch besser die Person erstmal kennenlernen kann und eine Beziehungsarbeit vor allen Dingen aufbauen kann. Das heißt, da stimme ich Ihnen zu, da ist noch einiges zu unternehmen und da müssen wir gerade im niedrigschwelligen Suchthilfebereich noch einiges ausbauen in Thüringen.
Gerade jetzt mit Blick auf die Corona-Situation, das heißt, dass zum Beispiel halt eben generell das Gesundheitssystem überlastet war, dass halt eben in bestimmten Landkreisen hohe Infektionszahlen waren und deswegen halt eben Kontakte stark eingeschränkt wurden. Gab es denn da auch Hürden und Hindernisse, gerade im Bereich der stationären Einrichtungen, wenn es darum ging, dass Leute zum Beispiel ja zur Entgiftung oder zur Entwöhnungskur angemeldet waren beziehungsweise wollten und diese Angebote in Anspruch nehmen wollten, gab es da ja Einschränkungen, Hürden, Hindernisse für die Betroffenen?
Genau, also es gab Hürden, es gab Schwierigkeiten. Prinzipiell muss man erstmal sagen, Angebote konnten weiter aufrechterhalten werden und das fast flächendeckend in Thüringen. Kommunal gab es Einschränkungen, weil durch das föderale System entscheidet jeder Landkreis selbst entsprechend Inzidenzzahlen, wie er damit umgeht. Das heißt, wir hatten dementsprechend manche Kommunen, die haben die Aufnahmemöglichkeiten runtergefahren, um einfach auch mehr Klinikbetten zur Verfügung zu stellen, gerade bei Akutkliniken, Maximalversorgung. In Kliniken, die jetzt keine spezifische Suchtabteilung haben, sondern eine psychiatrische Abteilung, wo einfach Suchtpatienten mit entgiftet werden. Die haben dann teilweise reduziert die Aufnahmemöglichkeiten. Trotzdem, wenn man natürlich eine akute Vergiftung hatte, konnte man natürlich über die Notaufnahme, über die Akutaufnahme aufgenommen werden. Aber Terminvergaben waren sehr, sehr schwierig zu unternehmen. Das heißt, planbare Aufnahmen für eine Entgiftungsmaßnahme haben sich sehr in die Länge gezogen. Ich habe teilweise von Beratungsstellen gehört, dass man 2 bis 3 Monate warten musste auf eine Entgiftungsmaßnahme. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem, weil man muss die Motivation der Person hochhalten. Die Person muss versucht werden zu stabilisieren. Die Beziehung muss weiter aufrechterhalten werden. Der Kontakt vor allen Dingen auch, um diesen Termin dann wahrzunehmen. Und bei der Entwöhnungsbehandlung, bei der sogenannten Langzeittherapie, haben die Kostenträger sehr, sehr schnell reagiert. Man hat das dann entsprechend versucht anzupassen über sogenannte Nahtlosverfahren. Das heißt, die Personen mussten direkt entweder aus einer Entgiftungsklinik oder aus einer anderen stationären Einrichtung in die Entwöhnungsbehandlung aufgenommen werden. Das heißt, Aufnahmen von zu Hause aus, wie das zuvor auch möglich war, war nicht mehr möglich, um einfach das Infektionsgeschehen, die Rückverfolgung nachzuvollziehen. Und somit gab es einfach viele Hürden bei den Aufnahmen, die entsprechend auch berücksichtigt wurden. Und viele Entgiftungs- und Entwöhnungsbehandlungen haben, wie gesagt, auch ihre Bettenzahl reduziert. Und somit gab es einfach längere Wartezeiten. Und das ist natürlich für den Betroffenen, für die betroffene Person zum Teil sehr, sehr schwierig gewesen, das dann aufrechtzuerhalten.
Ich bin auch auf einen Bericht des MDR gestoßen, wo nochmal explizit gesagt wurde, dass gerade auch Crystal Meth, also der Konsum von einer sehr harten Droge, von einer sehr gefährlichen Droge, gerade auch im ländlichen Raum, sprich in Dörfern und in Kleinstädten, enorm zugenommen hat. Dass es da wirklich im Jahr schon einen regelrechten Boom gibt. Haben Sie denn da auch Erklärungen vielleicht dafür, warum das so ist, dass gerade im ländlichen Raum und gerade auch bei jungen Leuten halt eben ja der Konsum von einer harten Droge wie Crystal Meth so enorm zugenommen hat?
Zunächst muss man sagen, dass es kein Stadt-Land-Gefälle gibt zu den illegalen Drogen, illegalen Substanzen, wo größte Meth mit dazugezogen wird. Das heißt, es ist ein Phänomen aus der Stadt als auch im Land. Aber Sie haben schon recht, wenn Sie sagen, dass man vom grundlegenden Verständnis her sich da schon schwer tut, das in einem kleinen Ort mehr zu verorten auch. Das kann verschiedene Hintergründe haben. Erstens, die Verfügbarkeit ist überall gegeben. Das heißt, die Dealerstrukturen, die erreichen den kleinsten Ort, das kleinste Dorf in Thüringen. Das heißt, Verfügbarkeit ist kein Problem. Der nächste Punkt ist natürlich, was einfach Infrastruktur angeht. Da haben wir natürlich im ländlichen Raum, in den Dörfern, in den kleinen städtischen Bereich weniger Angebote. Das heißt, Freizeitangebote sind reduziert. Berufliche Möglichkeiten, Ausbildungsmöglichkeiten, Schule, Studium sind reduziertere Möglichkeiten als im städtischen Gebiet. Das heißt, es fällt den Personen vielleicht auch schwieriger, ihre Freizeit zu strukturieren. Und somit kann das natürlich auch einen Konsum mit bedingen. Das heißt, man erhört das auch häufig von Fallgesprächen. Langeweile ist eine Motivation oder Erstkonsum durch den Freundeskreis, durch irgendwelche Bekanntenkreise, die einen da entsprechend mit dann an die Substanz herangeführt haben. Und das ist natürlich im ländlichen Raum ein strukturelles Problem. Das heißt, wenn natürlich dort Angebote wegfallen, Jugendclubs geschlossen werden, sozialarbeiterische Tätigkeiten wegfallen in der Sozialraum, Orientierung, dann kann das natürlich Konsum positiv mit beeinflussen. Und das ist natürlich ein sozialarbeiterisches Problem, was wir dann haben.
Eine andere Zahl, die mich wirklich überrascht und auch erschüttert hat, ist die Zahl der Drogentoten. Mit Blick auf die Statistik ist es so, dass in Thüringen im vergangenen Jahr 40 Menschen am Drogenkonsum oder den Folgen davon gestorben sind. Im Vorjahr waren es 26. Das ist ein enormer Anstieg. Hat Sie denn diese Zahl auch überrascht, beziehungsweise haben Sie auch ja, Indizien dafür, warum die Zahl jetzt so enorm angestiegen ist?
Also zunächst dazu in der Stellungnahme im letzten Jahr haben wir auch bereits davon gesprochen, dass wir von einer erhöhten Anzahl an Drogentoten ausgehen werden in Thüringen. Und dieser Gedanke kommt daher, dass wir erstens eine Trendentwicklung haben. Wir haben seit 2016 mit 12 Toten, jetzt 2020 mit 40 Toten, einen absolut besorgniserregenden Trend mit einer starken Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von über 50%. Genau, also 2020 sind die 40 Toten im Altersbereich 19 bis 66 Jahren. Die Kriminalitätsstatistik gibt uns auch sehr, sehr genaue Hintergrundinformationen zur Todesursache. Da wurden die vier häufigsten genannt: Überdosierung, Langzeitfolgen infolge des Konsums, Suizid oder auch tödliche Unfälle. Und daran angeschlossen kann man dann natürlich auch sich das ein bisschen dann herleiten. Also Drogen, muss man prinzipiell sagen, sind über die letzten Jahrzehnte immer potenter geworden. Das heißt, die Wirkung und auch die Zusammensetzung der Substanzen wurde immer stärker. Das heißt, es ist dadurch ein höheres Gefährdungspotenzial entstanden. Dann gibt es immer wieder neue Substanzen, die auf den Markt kommen, wo einfach gerade im chemischen Bereich einfach chemische Verbindungen verändert werden, um die Substanzen eben noch potenter, noch wirkungsvoller zu machen. Das heißt, es gibt Substanzen mittlerweile, die bereits nach ein, zwei Konsumeinheiten eine starke psychische Abhängigkeit bedingen. Dann werden unsere Konsumierenden auch im illegalen Bereich, auch in Thüringen, immer älter. Das heißt, diese Personen konsumieren über viele, viele Jahre, über einen längeren Zeitraum, was natürlich zu einer Reduzierung der Lebenszeit führen kann. Und deswegen auch in den folgenden Jahren, bin ich davon überzeugt, auch die Drogentotenzahl weiterhin erhöhen wird. Und der Mischkonsum ist ein großes Problem, gerade auch in Thüringen. Das heißt, die sogenannte Polytoxikomanie, also die Mehrfachabhängigkeit von mehreren Stoffen, ist ein sehr, sehr großes Problem und erhöht natürlich auch das Gefährdungspotenzial eines frühzeitigen Ablebens. Und viele Konsumenten, gerade im illegalen Bereich, haben sogenannte komorbide Störungen, das heißt Begleiterkrankungen. Das heißt, sie haben noch andere psychische Diagnosen, Depressivität, Angstproblematiken oder auch physische Probleme, eine Lungenerkrankung, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und das kann natürlich auch zu einem frühzeitigen Tod führen. Und deswegen bedingt das auch diese erhöhte Drogentotenzahl. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, die wird in den nächsten Jahren nicht geringer ausfallen, leider.
In Reaktion auf die Veröffentlichung der Kriminalitätsstatistik und der Zahl der Drogentoten haben sich verschiedene PolitikerInnen zu Wort gemeldet, unter anderem Madeleine Henfling von der Partei Die Grünen, aber auch die Gesundheitsministerin Heike Werner von der Partei Die Linke, also beides Vertreterin von den Regierungsparteien. Madeleine Henfling hat zum Beispiel mit Blick auf den Crystal Meth Konsum gefordert, dass die Präventionsarbeit verstärkt werden müsse, und auch Heike Werner hat explizit gesagt, dass Drogenkonsum und Drogenmissbrauch langfristig vorgebeugt werden muss. Dazu bedarf es halt eben Präventions- und Aufklärungsarbeit, und Drogensucht und Drogenmissbrauch dürfen nicht länger tabuisiert werden. Gibt es denn eine politische Antwort auf den zunehmenden Drogenkonsum? Gibt es mehr Unterstützungs- und Präventionsangebote? Wird es beherzigt von der Politik?
Also erstmal sind wir als Thüringer Landesstelle ja dafür da, auch die Gesellschaft zu sensibilisieren in diesem Thema. Und wir sind auch im engen Austausch mit der Politik. Also wir sind sehr bestrebt, gerade auch mit den gesundheitspolitischen Sprechern der einzelnen Fraktionen in Austausch zu kommen und natürlich unsere Ideen, unser Wissen und unsere Vorstellungen, wie denn eine Sucht- und Drogenpolitik in Thüringen aussehen soll, in den Diskurs zu bringen. Und da treten wir recht offene Türen ein. Das heißt, wir kriegen schon Gehör und kommen mit unseren Ideen auch weiter. Die Umsetzung natürlich, und das hatten wir bereits vorhin besprochen, hat natürlich noch viele Lücken und ist noch stark ausbaufähig. Sie haben Suchtprävention angesprochen. Das ist ein Feld, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, um eben frühzeitig entsprechend auch vor den Gefahren auch hinzudeuten und natürlich auch entsprechend dann später eine Abhängigkeit zu vermeiden, zu verhindern. Und da haben wir natürlich im letzten Jahr ganz, ganz starke Schwierigkeiten gehabt, suchtpräventive Maßnahmen zu initiieren beziehungsweise überhaupt durchführen zu können durch die Pandemiesituation. Und da ist es einfach wichtig, und da ist die Politik gefordert, da adäquate Lösungen zu finden, indem wir vielleicht trotzdem digitale suchtpräventive Angebote machen können oder suchtpräventive Angebote begrenzen auf Teilnehmerzahl etc. Aber da müssen wir enger natürlich auch mit der Bildungspolitik ins Gespräch kommen, um da adäquate Lösungen gerade auch für Schulen und Kinder und Jugendliche finden zu können. Also da ist noch Bedarf nach oben.
Derzeit wird viel über das Thema Impfen diskutiert. Und ich habe mir so gedacht, gerade auch, weil Sie das eben nochmal so erwähnt haben, dass ja Menschen mit Suchterkrankungen oftmals auch ja Begleiterkrankungen haben und ja entsprechend wahrscheinlich auch einer höheren Risikogruppe angehören. Werden denn dann auch suchterkrankte Menschen in der Impfstrategie berücksichtigt, beziehungsweise gehören sie zu dieser Personengruppe mit höherer Priorisierung an, sowohl die Suchterkrankten als auch natürlich die Menschen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unterstützung und Präventions- und Hilfsangeboten für Suchterkrankte?
Genau, das ist eine sehr wichtige Frage. Schön, dass Sie die noch stellen. Wir haben gestern erst einen Brief an die Gesundheitsministerin, Frau Werner, gesendet mit einem Unterstützungsaufruf, dass wir diese Personengruppen, die Sie eben genannt haben, also sowohl betroffene Personen von einer Abhängigkeitserkrankung als auch die Mitarbeitenden des Suchthilfesystems, in die Prioritätengruppe der hohen Priorität mit aufgenommen werden, weil laut Impfverordnung sind sie in dieser Gruppe einzuordnen, weil, wie wir es eben schon besprochen haben, bei betroffenen Personen ist es einfach durch die komorbiden Störungen, dass es eine Personengruppe ist mit einem erhöhten Infektionsbedarf, die auch mit einem schweren Verlauf bei einem positiven Corona-Fall zu rechnen ist. Dementsprechend sind sie in diese hohe Personengruppe, Prioritätengruppe einzuordnen. Und die Mitarbeiter der Suchthilfe sind für uns ganz klar Personen des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Darüber werden sie auch meistens kommunal finanziert und dementsprechend darüber einzuordnen in die hohe Priorität. Und das haben wir auch so in den Brief mit reingeschrieben an die Gesundheitsministerin, dass wir da einfach mehr Unterstützung fordern, weil nicht immer wird es bei den Behörden und den Impfzentren auch so aufgefasst, weil diese Personengruppen, über die wir uns gerade unterhalten haben, nicht explizit erwähnt werden namentlich. Und das ist ein Problem.